Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zur vierten Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und die zweite Episode unseres Specials für die Vier-Schanzentournee, Hashtag 4Hills, steht an. Und somit ist die erste von vier Stationen der Tournee mit Oberstdorf schon durch. Und wie immer begrüße ich natürlich meinen Co-Host David. Moin.
Hallihallo. Was für ein Drama, ey. Das war wieder ein Auftakt nach Maß und ja, gut. Nichts für schwache Nerven.
Nein, das auf gar keinen Fall. Und ich würde sagen, bevor wir aber direkt zu den Ergebnissen kommen, lass uns doch erstmal auf die Vorgeschichte kommen, weil da ist ja schon einiges direkt nach der Quali bzw. um die Quali passiert. Was kannst du uns da sagen?
Ja, es war absolut nervenaufreibend für mich. Also es war, ja, wir haben heute, wir nehmen am Mittwoch auf, das heißt am Montag war die Quali mit den zwei Probedurchgängen davor und Clemens Muranka und ein deutscher Physiotherapeut sind wohl positiv auf das Coronavirus getestet worden, sodass das Oberstdorfer Gesundheitsamt dann entscheiden musste, ob die polnischen Springer starten dürfen. Genau. Das wurde dann abgelehnt. Das heißt, die polnischen Sportler wurden dann vom Wettkampf ausgeschlossen, durften somit nicht an der Qualifikation teilnehmen. Und das führte dazu, dass die polnischen Fans auf Social Media ja, die Deutschen in Grund und Boden geflucht haben, dass die Deutschen jetzt keinen anderen Weg finden, die Polen zu besiegen. Und das war echt unter aller Kanone. Haben dann natürlich auch darauf angespielt, dass dieser Physiotherapeut positiv getestet wird und da natürlich dann wieder nichts unternommen wird. Und dann kam es dann irgendwann zu einer Wendung. Über Nacht gingen alle ins Bett, alle wurden getestet. Und was ist dann passiert, Benni?
Ja, also grundsätzlich würde ich gerne nochmal darauf eingehen. Man kann natürlich erstmal vielleicht kritisieren, dass der FIS da nicht so ganz transparent war, dass man das vielleicht auch hätte erwähnen können, was da jetzt der Unterschied war zwischen dem Physiotherapeuten genau und dann Clemens Muranka. Aber ja, die Kommentare, die da auf Facebook teilweise getätigt wurden, was eine extreme Menge war an Kommentaren, die gingen nicht nur unter die Gürtellinie, da waren wieder ordentlich Hitler- und Nazi-Vergleiche dabei gegen Deutschland. Dabei war es ja tatsächlich, das hatte nichts mit dem deutschen Skiverband zu tun, das war das Gesundheitsamt vor Ort. Und da dann tatsächlich den Deutschen die Schuld zu geben, das finde ich schon sehr, sehr extrem.
Ja, das Ende vom Lied war dann halt, dass die Qualifikation erstmal ohne die Polen ausgetragen wurde. Das ist bei 62 Sportlern immer ein bisschen fragwürdig, wenn dann 7 Polen rausfallen, dass dann nur 5 am Ende übrig bleiben. Gefühlt wäre es am Ende, glaube ich, so gewesen, wenn die Polen nicht gestartet hätten, hätten alle mitspringen dürfen, außer Kilian Merkel gefühlt.
Nee, tatsächlich, genau. Also, das war auch tatsächlich nachträglich, habe ich mir gedacht, wieso habe ich mir die Quali eigentlich angetan, weil es ja dennoch relativ klar war, wer sich tatsächlich dann qualifiziert.
Und die Quali an sich war unheimlich kräftezehrend. Ich meine, wir hatten den Schneefall des Todes. Oh, die ja. Schanze, muss man sagen, war hervorragend präpariert. Vor allem, was wir dann im Wettkampf nach der Quali noch da für einen Top-Belag hingezaubert haben. Das war richtig super. Aber teilweise dann 9 Meter Rückenwind, teilweise in Unterbrechungen von oben, die vom Berg runter kamen, weil es eben eine Flutlichtveranstaltung ist. Das war schon echt heftig und die Quali hat sich echt gezogen.
Ja, absolut. Was man vielleicht noch hinzufügen kann, die Quali oder die Pseudo-Quali hat dann letztendlich Philipp Aschenwald überraschend als Erster abgeschlossen. Das hat ihm letztendlich nichts gebracht, bis auf immerhin die 5.000 € Prämie, die er dadurch dennoch bekommen hat.
Ja, die Behälter wahrscheinlich, ne?
Die Behälter tatsächlich, ja. Und ja, Aschenwald natürlich auch vielleicht trotzdem, auch wenn es nicht mehr so weit hinausging, einer der Gewinner der ersten Station der Vierschanzentournee.
Ja, das auf jeden Fall. Er hat seine Form auch im Wettkampf recht gut bestätigen können, fand ich. Natürlich jetzt nicht mit dem Ergebnis, dass er sich, ja gut, ob er sich jetzt wirklich den ersten Platz angepeilt hat, weiß ich nicht. Aber ich meine, nach dem ersten Durchgang lag er noch sehr aussichtsreich. ist dann am Ende Achter geworden. Ich denke, da kann er auf jeden Fall zufrieden sein. Er weiß, was in die Schanze liegt. Und er wurde dann am Ende von vom Rückkehrer Stefan Kraft aus seiner Mannschaft zum Beispiel noch hinter sich gelassen. Aber ich denke, er kann damit auf jeden Fall zufrieden sein. Weiß zumindest, dass er auch unter widrigen Bedingungen vor allem, ich weiß nicht, ob es jetzt an seinem Können oder auch ein bisschen Glück mit dabei war, sich behauptet hat. Aber ich meine, er war ja nach Durchgang 1, wie gesagt, auch Dritter. Da ist schon auch gut in Form, der Junge.
Ja, definitiv. Und ich denke, damit könnten wir auch einen Schlussstrich hinter die Quali ziehen und direkt zum ersten Durchgang gehen, der dann natürlich mit 62 Teilnehmern dann direkt an dem Finaltag stattfand, um 16.30 Uhr gestern.
Genau. Beziehungsweise davor bei uns gab's jetzt gestern. Davor gab es dann noch den Probedurchgang. Ja, genau, den Probedurchgang gab es vorher auch. Und davor, natürlich, gab es vorher auch noch nie, gab es nochmal einen extra Probesprung für die 7 Polen, die ja am Montag nicht springen durften. Das hat sich für die anscheinend gelohnt. Dennoch war es in der TV-Übertragung ein komisches Gefühl, da wenn dann Clemens Muranka vom Schattenberg runterfährt, so, und das haben Stefan Bier und Gerhard Leinauer auch gesagt. Der Junge ist auch sehr unfreiwillig jetzt in die Medien geraten in den letzten Tagen.
Ja, das stimmt. Und ja, die Ergebnisse des ersten Durchgangs waren ja sehr, sehr gemischt. Also das war schon fast eine Lotterie. Erstens ist keiner erstmal an die 130 überhaupt rangekommen, so richtig. Karl Geiger mit den 127 Metern im ersten Durchgang auf Rang 1 hat dann am Ende dann tatsächlich auch nochmal den besten Sprung rausgeholt. Dann auf 2, überraschend, Marius Lindwig, mehr oder weniger überraschend, hat mich auch sehr gefreut für ihn. Und auf 3 wieder Philipp Aschenwald, vorne mit dabei.
Mit dem weitesten Sprung im ersten Durchgang. Deswegen bei Karl Geiger war man sich erstmal nicht so ganz sicher, was dieser Sprung wert ist, aber dadurch, dass er auf jeden Fall die schlechtesten Bedingungen hatte, mit Yukiya Sato zum Beispiel hier über 1 Meter pro Sekunde Rückenwind im Durchschnitt, hat er sich dann eben doch an Lindwig und Aschenwald vorbeidrängeln können. Das sind echt knappe Abstände gewesen vorne, Geiger nur 1 Punkt vor Lindwig und der wiederum nur 0,1 Punkte vor Aschenwald. Das ging schon knapp zur Sache und dahinter wurden die Abstände nicht viel deutlicher, aber die Überraschung kam halt dann am Ende.
Genau.
Mit dem vorletzten Springer.
Genau,
des ersten Durchgangs.
Da ja die Abstände tatsächlich richtig, also wirklich sehr gering waren, da kam es dann natürlich auch noch zu einigen oder vor allem zu einer Aufholjagd, wo wir nachher natürlich auch noch zu kommen werden.
Und genau, weil die gleichen Bedingungen,
Nee, alles
die
gut.
Gleichen Bedingungen, die nämlich Karl Geiger auch hatte, mit einer 1 Meter pro Sekunde Rückenwind im Schnitt und dann 13 Bonuspunkten hatte, Markus Eisenbichler, von dem ein Werner Schuster, von dem ich übrigens nach wie vor sehr begeistert bin als Eurosport-Experte, schade, Gruß an Matze Bielek, schade, dass du im Moment nicht daneben sitzen kannst, aber verständlich, in dem Bürgermeisteramt gibt es im Moment, glaube ich, vor Ort andere Probleme. Aber wie gesagt, Markus Eisenbichler kam mit den Bedingungen überhaupt nicht so klar, wie es sein Ex-Trainer erwartet hat. Er war sprachlos am Mikrofon im Fernsehen. Und der ist bei 118 Meter schon gelandet.
Ja, genau. Bei 118 Metern, da stand dann am Ende in Platz 27 nach dem ersten Durchgang. Aber ich will jetzt ihn nicht unbedingt von der Schuld befreien, aber wenn man sich da teilweise die anderen Springer anguckt, da sieht man auch, dass es nicht nur ihm so erging, sondern beispielsweise kamen auch nur 3 Deutsche in den zweiten Durchgang tatsächlich. Ein Konstantin Schmid, der bisher sehr konstant war, kam nicht in den zweiten Durchgang. Ein Martin Hammann.
Bei ihm war es ja auch knapp.
Ja, genau, er wurde 27. Das war auch deutlich knapp. Pius Paschke, der konstanteste vielleicht sogar, schrammte
hinter
tatsächlich.
Hinter Simon Ammann als 33. ausgeschieden. Ja.
Genau, und auch keiner von der nationalen Gruppe konnte sich natürlich da dann auch so richtig etablieren und erreicht auch nicht die Top 30. Selbst ein halber Egner Granerück wurde nur in Anführungszeichen 9.
Wobei man auch sagen muss, bei Pius Paschke, der hatte mit Abstand, wenn ich mir hier so die Liste angucke, wirklich noch schlechtere Bedingungen als Eisenbichler und Geiger. Der hat nämlich 14 Punkte gut geschrieben bekommen im Vergleich zu Simon Ammann vor ihm, 32. der nur 2 Punkte draufkriegt. Also der hatte schon auch echt Probleme mit dem Wind, ist auch nur 116 Meter gesprungen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wirklich mit dem Rückenwind hatten einige Probleme. Ein Vorfang, der nicht in der Form ist, in der er gerne zu sein hat. Und das sieht man ihm auch an von der Körpersprache. Ein Johansson, der ohne Aufwind nicht wirklich weit kommt. Du, Wellinger, hast du schon angesprochen. Mackenzie Boyd-Klaus hat schon Überragendes geleistet diese Saison, genau wie Michael Halbe gut in Form war. Scheiden aus als 47. und 48. Und ja, weiter hinten auch Moritz Roth, Luca Roth, Moritz Bär.
Robert Johansson Roman übrigens auch nicht qualifiziert.
Ja.
Und ja, die drei Deutschen waren dann letztendlich nur Karl Geiger, Markus Eisenbichler als 27 und Severin Freund als 24. Und ja, was bei mir natürlich auch vielleicht ein bisschen Ärger aufgerufen hat, war, dass Yukiya Sato es auch nur auf Rang 11 geschafft hat.
Ja.
Das war noch relativ milde, sage ich mal. Mit dem 11. Platz kam er noch mal an einer schwachen Leistung vorbei. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Start, den er sich auch wahrscheinlich erhofft hat. Was die Überraschung, was vielleicht die Überraschung war, das österreichische Team, klar, Michael Heiberg jetzt nicht, aber ein Stefan Kraft sprang auf Platz 5 nach dem ersten Durchgang. Ein Jan Höll, vielleicht der erste so ernsthafte Wettkampf für ihn, wegen Disqualifikationen, wegen Corona, Bimbam-Zeugs, sprang auf Rang 7 und das hat mich echt sehr, sehr gefreut für ihn.
Ja, zusammen mit Dom Preutz, der zweitweiteste Sprung des Durchgangs, der, wenn er von den Unglücklichkeiten, die ihn die Saison schon begleitet haben, verschont bleibt, dann ist da auf jeden Fall noch was zu erwarten. Und in der Breite sind die Österreicher ohne Frage stark aufgestellt. Denn Daniel Huber dahinter noch in Lauerstellung. Thomas Lackner hat mir auch recht gut gefallen. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass in Gregor Schlierenzauer wieder in Form kommt, das kann sehr viel Spaß bringen.
Definitiv.
Dann ja,
bitte?
Ja, sonst wollte ich jetzt noch sagen, der schon oft angesprochene Clemens Muranka wird am Ende 29. im ersten Durchgang. Piotr Jür stand auch vor einer großen Aufholjagd und ich würde sagen, damit springen wir in den zweiten Durchgang.
Ja, bin ich dafür.
Der dann schon recht schnell damit begonnen hat, dass erstmal als vierter Springer Markus Eisenbichler drin war. Und was der da runtergehauen hat, war der absolute Wahnsinn.
Also das...
Ich gucke jetzt erstmal nur die Haltungsnoten an. 16,5, 16,5, 16,5, 16,5, 16,0. Im Vergleich zu anderen Springern im Durchgang, die zum Beispiel bei der Ausfahrt leichte Probleme hatten, vielleicht kann man drüber diskutieren, aber bei der Distanz stehen da 142 Meter, 1,5 Meter unter dem Schanzenrekord von Sigurd Petersen, 17 Jahre ist das schon her, 142 kachelt er darunter und steht gefühlt ein halbes Jahr in der Leaderbox.
Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, wirklich. Also die 142 Meter, natürlich war das der weiteste Sprung des Tages und Stichwort enges Teilnehmerfeld. Er konnte damit wirklich von 27, 22 Plätze gut machen und erreichte damit dann noch einen 5. Platz, sicherte sich damit tatsächlich noch die Chance, dass in den nächsten drei Wettbewerben dann vielleicht sogar noch sich nach vorne gekämpft werden kann. Und da ist selbst noch die Tournee möglich. Also wären das jetzt keine 142 gewesen, dann hätte er es jetzt schon abhaken können eigentlich, ne?
Das zum einen und zum anderen wäre er im ersten Durchgang 116 und nicht 118 Meter gesprungen, hätte er erst gar keinen zweiten Durchgang erlebt.
Genau, dann hätte er es direkt abschminken können, die Tournee. Aber das war doch mal ein Sprung, der ordentlich Zuversicht gegeben hat. Und ach, da war auch der Werner Schuster wieder absolut sprachlos. Das hat mich. Da hört man immer noch die Leidenschaft raus, die er damals als Trainer hatte, wirklich.
Ja, absolut. Er hat jetzt von den besseren Bedingungen dann profitieren können und von der Jury, auf die Werner Schuster auch zu sprechen kam, was mich auch verwundert hat, dass man im ersten Durchgang zunächst erstmal eine Luke hochgegangen ist in die 17, um dann wieder zu verkürzen nach einer Zeit auf die 15, in der ja dann am Ende auch trotzdem noch an die Hillsides drangesprungen wurde von Kai Geiger. Eisenbichler jetzt am Ende dann 6 Punkte hinter Granerüth. Das ist auf jeden Fall noch in Reichweite. Aber Toni Innauer hat gesagt, er ist nicht der einzige Deutsche, den wir jetzt da vorne stehen haben. Denn Karl Geiger gewinnt zu Hause das Vierschanzentournee-Springen in Oberstdorf. Schmeißt sich am Ende nochmal auf 136,5 mit einem astreinen Telemark runter und sichert sich den Sieg vor Kamis Doch, der auch wieder in Form gekommen ist, genau wie der hinter ihm liegende Marius Lindwig, der ja letztes Jahr in Garmisch brilliert hat.
Ja, also Kamis Doch, da kann man jetzt tatsächlich auch davon sprechen, dass er jetzt wirklich zurück ist nach dem zweiten Platz in Engelberg. Jetzt der zweite Platz beim ersten Springen der Vierschanzentournee. Also, der King Kamil ist back, ne?
Ja, absolut. König Kamil wurde gestern auch, kannst du fast wieder Bingo mitspielen, wurde schon immer, wenn er in die Kamera eingelaufen ist. König Kamil ist wieder da.
Ja, ja. Und natürlich...
Ja, ansonsten...
Ja, also, erst du? Was da vielleicht noch zu sagen ist, der zweite Sprung von Stoch, der hat mir auch echt nochmal ein bisschen... den Atem weggelassen, weil das waren ganze 133,5 Meter und damit hätte er auch einen Karl Geiger vom ersten Platz verdrängen können. Aber der antwortete dann halt tatsächlich mit 136,5 Metern mit super Telemark. Und wie oft hat danach Werner Schuster gesagt, dass dieser Telemark echt überlebenswichtig für diesen Sieg war?
Ja, absolut. Von den Bedingungen her... Es war ein 4 Meter Unterschied, ist doch ist 32,5 gesprungen. Aber er hat im Gegensatz zu Geiger Punkte gut geschrieben bekommen, weil er Rückenwind hatte. Karl Geiger hatte leicht einen Aufwind bei seinem Sprung. Am Ende hat es nur einen Punkt Unterschied gemacht für den zweiten Durchgang. Aber ja, die gute Form aus dem ersten Durchgang hat ihn sozusagen den Arsch und den Sieg gerettet.
Das kann man.
Aber trotzdem, ohne Frage, richtig starke Leistung von Kamis Doch. Und auch von Marius Lindwig, von dem bin ich eigentlich noch mehr begeistert als wie man bei uns sagt, von Kamis Doch, der Granerüth in Zaum hält. Und der stärkste Norweger war, auch wenn man das vorher erstmal nicht gedacht hat.
Ja, also die Namen, wenn man jetzt tatsächlich nochmal die Ergebnisse nach dem zweiten Durchgang sich ansieht, die da in den Top 10 sind oder ein Stückchen weg von der Spitze, das sind nicht unbedingt die man da unbedingt hätte erwarten können. Ein Granerüth nur auf...
Genau, ein Steckerler genau. Wieder vorne mit dabei. Ein Aschenwald, über den haben wir schon gesprochen. Dann der Geheimfavorit von Eurosport, Ansel Anisek auf 9. Auch noch irgendwie vorne mit dabei. Der Prophet hat nicht so falsch gelegen gestern. Shiga Jela auf 10. Und dann dein Liebling Jan Hörl auf 11. Und dann kommt schon der beste Priotsch-Bruder. Also... Es ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit und da ist noch ordentlich Feuer im Kessel.
Definitiv, und auch ein David Kubacki mit Platz 15, der wird auch sicherlich nicht zufrieden sein. Ganz anders Peter Preutz, den fand ich tatsächlich relativ konstant. 17. Platz, das war diese Saison schon öfter schlechter.
Ja, das stimmt. Der hat mir auch best gut gefallen. Ich glaube, der ist auf dem aufsteigenden Ast. Allerdings muss man halt schon sagen, dass wir jetzt schon einige haben. Phrasendrescherei. Man kann die Tournee in Oberstdorf nicht gewinnen, aber man kann sie schon verlieren. Kobayashi ist weit weg. Kubacki ist weit weg. Peter Preutz sage ich jetzt auch einfach mal, weil er schon die Tournee mal gewonnen hat. Piotr Jua ist 21. geworden.
Aua.
Lass mich überschlagen. Das sind über 30 Punkte Rückstand nach vorne. Ein Tande ist weg vom Fenster. Severin Freund hält sich auf Platz 25, also verliert er einen Platz. Aber ich meine, solange er da eine Steigerung bei sich sieht, und das hat er auch gesagt, dass er damit zufrieden war, bin ich damit auch zufrieden. Ein Deschwanden auf 27. Ja, die Schweizer, ne? Es ist einfach schade.
Ja, also Gregor ist da tatsächlich, glaube ich, auch am Ende relativ zufrieden gewesen, dass er es noch in den zweiten Durchgang, dass es für den zweiten Durchgang gereicht hat. Ging wieder in die Punkte. Das ist erstmal schon mal nicht so schlecht. Aber da ist natürlich noch deutlich Luft nach oben.
Und dann, wie es das Schicksal so will, Clemens Muranka wird am Ende 30. und kriegt einen Weltcup-Punkt.
Ja, genau.
Ja, man muss einfach schauen, dass die Schweizer in der Mannschaft irgendwie wieder ein bisschen auf den grünen Ast kommen. Und ich glaube, das sage ich auch schon seit Jahren, aber die sind halt in der Breite nicht so gut aufgestellt. Wir haben da Dominik Peter, der dann auch ausgeschieden ist, schon relativ früh im ersten Durchgang, 54. geworden ist. Und ansonsten ist da halt niemand. Da gab es in den letzten Jahren immer so ein paar Namen. Luca Eckler fällt mir da ein. Aber ja, da fehlt es einfach noch an allen Ecken. Also an allen Ecken und Enden nicht, aber man wünscht sich halt nicht nur, dass Noriaki Kasai wiederkommt, denn Engelberg beim Conti Cup mitgesprungen ist, mitgehüpft ist, also nicht überragend. Aber Simon Ammann wäre schön.
Definitiv, und auch für das deutsche Team ist dann natürlich auch in der Breite zumindest noch ordentlich Luft nach oben, mit Andy Wellinger auf 46, Martin Hammann Platz 43, der wird sich auch deutlich mehr erwartet haben. Auch ein Richard Freitag mit Platz 41, das waren solide Sprünge, mehr aber auch nicht, und es hat auch nicht für den zweiten Durchgang gereicht. David Ziegel auf 38, um die Plätze nochmal hier durchzugehen, und 36 Konstantin Schmid, und dann auf 33 schrammt Pius Paschke dann an der Quali für den zweiten Durchgang durch.
Da kann man auf jeden Fall sagen, dass 2,5 Leute davon eigentlich in die ersten 30 gehören. Das sind Paschke, Siegel und ja, je nachdem, ja Gott, Schmid eigentlich auch, also Schmid und Siegel, je nachdem, wie sie in Form sind, wobei man bei Siegel halt sagen muss, dass er noch auf jeden Fall im Aufbauprogramm ist. Und zu Konstantin Schmid hat auch Werner Schuster gestern gesagt, dass er auch mit der Situation jetzt einfach mal klarkommen muss, dass es eben nicht immer besser werden kann. Letztes Jahr, ja, mit oben dran gesprungen, der an der Weltspitze gekratzt, und jetzt geht's halt nicht immer bergauf, wie es die letzten Jahre war, und ich denke, da wird's auch irgendwann weiter nach oben gehen. Nur der Aufwärtstrend ist jetzt erstmal nicht mehr also, ganz so extrem.
Das hat ja Werner Schuster auch gesagt. Bei ihm, er hatte noch nie eine tiefere Krise. Es ging in seiner Karriere immer nur Stück für Stück nach oben, peu à peu. Und naja, das ist jetzt das bisschen stagnieren, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Er ist noch in seinen jungen Jahren, hat auch jetzt schon am Anfang der Saison gute Ergebnisse erzielt, und der wird irgendwann auch wieder zurückkommen. Vielleicht wahrscheinlich auch noch in dieser Saison mit ordentlichen Ergebnissen, Punkten, und auch ein Pius Paschke und Martin Hammann, die sehe ich tatsächlich unter den Top 30, und das regelmäßig.
Ja, die kommen bestimmt nochmal. Ansonsten können wir uns auf jeden Fall auf Garmisch freuen. Simon Ammann freut sich auch auf seine Rekordschanze zurückzukehren, wobei im Vierschanzenturnierprogramm nur Marius Lindwig als Schanzrekordhalter drin steht. Aber ja, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Geschichte, und da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Auch ihr bleibt auf dem Laufenden, denn wir versorgen euch auch weiterhin mit neuen Folgen. Während die Conti Cup in Engelberg Station gemacht hat. Ich habe mir gerade nochmal die Ergebnisse aufgemacht. Wir haben hier noch einen Österreicher vorne. Maximilian Steiner hat hier am Sonntag, nicht am Sonntag, sondern am Montag gewonnen. Vor so Namen wie Thielen Bartol, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer auf 5, Jakub Wolny, also auch die Polen gut dabei, Clemens Leitner auf 9. Die Deutschen logischerweise nicht mit der COC-Mannschaft am Start, da die teilweise ja in der nationalen Gruppe spielen, springen durften. Ein Philipp Raimund auf 17, Andreas Schuler, auch so ein schweizerischer Name, auf 19. Ich gucke mal, wo Kasai gelandet ist. Kasai 35.
Da kommt noch was.
Naja, da kann noch was werden.
Ja.
Wojciech Stursa hinter sich gelassen. Mal gucken. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Olympia kommt ja bald.
Also ich denke,
wir können schauen, vielleicht schafft das noch.
Genau, ansonsten können wir uns auf eine tolle Tournee freuen, da bin ich mir sicher. Das werden noch drei tolle Wettkämpfe, drei tolle Wettbewerbe. Und ich bin mir sicher, dass es dieses Jahr echt eng wird. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du darauf Bock hättest, aber wir könnten ja die Top 3 für Garmisch tippen. Wärst du dabei?
Achtung, Denkpause.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Garmisch geht los am Silvestertag, Training kurz vor 12, Quali um 2, bevor dann am Neujahrstag um 2 der Wettkampf startet. Mal gucken, ob Norbert König und Toni Innau sich wieder in Schale schmeißen. Will natürlich nicht jeder sehen, aber naja, Es ist der Neujahrstag. Ach nee, die ARD überträgt. Ja, dann wird es wohl Sven Hannawald werden.
Dann würde ich sagen, ja, lass uns tippen. Bei
können wir gerne machen.
Platz 3 anfangen. Willst du anfangen?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass Lindwig, wenn er in der guten Form bleibt, auf seiner Lieblingsschanze nochmal was leisten kann. Ich weiß nur noch gerade nicht, wo ich ihn hinstelle. Ansonsten finde ich Garmisch immer eine sehr schwierige Schanze, weil ja, es hat so ein bisschen Flugcharakter, aber irgendwie auch nicht wirklich. Und was ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, ich finde es halt einfach schwer einzuschätzen, weil du immer nur einen Wettkampf pro Saison auf der Schanze siehst. Gib mir einen Moment.
Gut, dann fange ich mit 3 an. Nur nochmal, um etwas klarzustellen. Ich nehme meinen Tipp mit Yukiya Sato im Gesamtweltcup, nicht im Gesamtweltcup, im Vierschanzenturnier in der Gesamtwertung von 3 weg. Ich habe nicht mit so einem starken Kamil Stoch gerechnet. Und deswegen sage ich, also ich tippe jetzt nicht die Gesamtwertung, sondern ich tippe jetzt auf Garmisch. Und ich sage, dass das Kamil Stoch auf Rang 3 Garmisch, landet. Ja. Jetzt kommst du.
Ja.
Wenn du willst. Okay.
Ich würde sagen, jetzt mache ich doch alles, aber ich habe es gerade so okay. Hier vor mir. Lindwig 1. Granerü 2. Geiger oder Stoch 3? Ich sag Geiger, Stoch 4.
Okay, Top 5 hast du direkt
getippt. Eismichler 5. So. Ja, also die 5 da vorne. Ich glaube, da kommt sonst weiter keiner ran. Stefan ja, Kraft, also, ich würde es mir natürlich wünschen, aber.
Ja, da
er war nah dran.
Da gehe ich auf jeden Fall.
Ja, man weiß es halt nicht.
Es
ist ja auch mal ein bisschen Windlotterie.
Auch in meinen Augen ein Stückchen von dem Rest entfernt sind. Ich würde sagen, erst doch habe ich ja auf 3 getippt. Ich sage, Eisenbichler schafft es, in Garmisch konstant zu bleiben, gewinnt. Granerüd wird Zweiter, Stoch wird Dritter.
Mhm.
Vierter wird Geiger und Fünfter wird Lindwig.
Okay, ja, ich glaube tatsächlich, dass Lindwig seine Tourneeform irgendwie am Schopfe packen kann und das ein bisschen durchzieht, ja, also, zumindest bis Innsbruck. Ah, das ist echt keine einfache Geschichte. Wie gesagt, da steht zwar auch ein Windnetz, aber ja, vielleicht ist es nicht so ganz die Rückenwind- Schlacht, wie es bei der Quali jetzt in Anführungszeichen Quali in Oberstdorf war, aber ja, ich glaube tatsächlich, dass die Spitzengruppe schon so einigermaßen steht, dass da von den Top 10, die wir schon angesprochen haben, einige Überraschungen doch konstanter sind, als wir es uns vorgestellt haben.
Absolut, und
es bleibt
ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, ich glaube, dass wir auch in Garmisch Pius Paschke wieder unter den Top 15 sehen werden. Und ja, ich würde sagen, lass uns.
Das wär auf jeden Fall erfreulich, ja, wenn wir in der deutschen Mannschaft die Breite noch mal ein bisschen herstellen definitiv. Könnten. Das wäre auf jeden Fall was.
Genau.
Ansonsten auf den
anderen Wintersport wollte ich sagen. Blicken,
nehme ich mal an, wolltest du gerade sagen.
Ich würde dann gerne anfangen, weil am Montag war ja die World Team Challenge. Kein besonders prestigeträchtiges Turnier im Biathlon. Diesmal fand es aber überraschenderweise in Ruhpolding statt. Bis letztem Jahr war es ja fast schon Tradition, dass in der Felddienstarena auf Schalke die World Team Challenge stattfand vor Tausenden von Zuschauern. Was auch tatsächlich immer ein sehr beeindruckendes Event war, auch wenn es nicht um Weltcup-Punkte ging, fand ich zumindest immer.
Naja, Benni, da muss ich dir aber mal reinkrätschen. Ich weiß nicht, ob dir der historische Hintergrund bewusst ist.
Nee, historisch war es falsch, ich weiß, aber in den letzten Jahren fand es immer auf Schalke statt und das war mir wichtig.
zurück zu den Wurzeln in Ruhpolding. Da nahm das Ganze nämlich seinen Ursprung. Sehr empfehlenswerter kurzer Beitrag in der ZDF-Mediathek. Irgendwann wurden es da nämlich einfach zu viele Leute bei der ersten Ausgabe. Ich glaube, das war 2002. Ein gewisser Michael Greis gewann damals. Herbert Fritzenwenger, der das Ganze initiierte, hat über 100.000 Leute fast, also hätten sie verkaufen können, Tickets. Das ist der Grund, warum es auf Schalke stattfindet, weil Rudi Assauer davon so begeistert war. Und jetzt nur wieder zurück zu den Ursprüngen, weil eben, ja, angesichts der aktuellen Umstände das eben möglich war, dann kriegt Ruhpolding mindestens noch mal etwas Biathlon zu sehen.
Da konntest du auf jeden Fall...
Sorry für die Unterbrechung.
Da konntest du mit dem Beitrag auf jeden Fall ordentlich glänzen jetzt. ich entschuldige mich dafür. Auf jeden Fall stand dieses Jahr auf jeden Fall die World Team Challenge auch im Zeichen von Simon Schemp, der ja noch keinen Weltcup-Auftritt diese Saison zu verzeichnen hat. Und naja, er überzeugte schon in meinen Augen mit einem zweiten Platz im Gepäck mit Franziska Preuß. Damit empfiehlt er sich auf jeden Fall für den Weltcup. Das würde mich auf jeden Fall riesig freuen, weil ein Simon Schemp, auch wenn er nicht letzte Saison in bester Verfassung war, gehört für mich ins Weltcup-Team. Und die beiden konnten tatsächlich auch nur vom russischen Team geschlagen werden, von Pavlova und Eliseev. Nicht so viele große Namen waren dieses Mal dabei. Die Öberg-Schwestern waren, soweit ich weiß, nicht dabei. Aber Dorothea Wierer war mit Lukas Hofer, glaube ich, am Start, konnte aber nicht unter die Top 3 laufen. Und auf Rang 3 war das zweite deutsche Team um Denis Herrmann und Benny Doll, die tatsächlich relativ schwach reingestartet sind und mit einer starken Aufholjagd tatsächlich sich noch aufs Podium kämpfen können. Aber letztendlich, naja, ist es in Anführungszeichen trotzdem nur die World Team Challenge und ohne Zuschauer macht das auch. Nee, ja, genau, und ohne Zuschauer
die Strecke
macht
war auch nicht sehr selektiv. Auch
relativ wenig Sinn.
Ja, und vor allem in einer globalen Pandemie dann eine World Team Challenge auszutragen,
ja,
wo dann gefühlt nur drei Nationen mitmachen.
Das wird.
Kann man machen, muss man aber nicht. Aber
na klar,
ich kann es auf jeden Fall
vielleicht
verstehen,
auch mit irgendwelchen Rechten zusammenhängen, dass das ZDF übertragen durfte oder sowas. Ich kenne mich da nicht genau aus, aber auf jeden Fall fand es statt und Schemp konnte sich damit das erste Mal so ein bisschen auf jeden Fall empfehlen für den Weltcup und das sollte ja schon Erfolg genug sein für die Veranstaltung, fürs deutsche Team zumindest.
Genau. Bevor wir dann noch darauf schauen, was jetzt als nächstes ansteht im Wintersport, nochmal kurz einen Blick zu den Alpinen. Da gab es zum einen technische Disziplinen bei den Damen in Simmering, Österreich, ein Riesenslalom, bei der wetterbedingt nur leider ein Durchgang stattfinden konnte. Petra Flöva, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, gewinnt vor Bassino aus Italien. Michelle Gesin aus der Schweiz wird Dritte und die Amerikanerin Schiffrin, überragende Athletin der letzten Jahre, wird Vierte. Aber
na klar.
Wie immer bei ihr ist da eigentlich noch Luft nach oben. Das hat man dann im Slalom dann auch gesehen. Da hat sie nach Durchgang 1 nämlich geführt. Ihr würde nämlich nur noch ein Sieg fehlen. Dann hat sie die 44 Slalom-Siege durch und würde somit einen neuen Rekord aufstellen für die meisten Siege innerhalb einer Disziplin. Allerdings gewann dann am Ende Michelle Gesin vor Katharina Liensberger aus Österreich und Lena Dörr fiel zurück von Platz 8 auf Platz 13. Also von der deutschen Mannschaftsleistung her eher so durchschnittlich. Was aber viel erfreulicher war, war bei den Männern. Die waren nämlich auf der Stelvio unterwegs, also Speed-Disziplin in Bormio, Italien. Die Abfahrtstrainings waren ganz gut. Ryan Cochran-Siegel, auch da wieder ein diesmal amerikanischer Name, den ich nicht so perfekt aussprechen kann, hat in den Abfahrtstrainings Bestzeiten hingelegt. Der war schon in Gröden ganz gut in Form und hat dann im Super-G seinen ersten Weltcup-Sieg geholt. Vincent Griechmeier wird Zweiter, Scheierstedt aus Norwegen Dritter und aus deutscher Sicht sehr erfreulich ist Robert Baumann, inzwischen ja 34 Jahre alt, ist ja hat sozusagen den Skiverband gewechselt. Der gebürtige Österreicher, er startet für den deutschen Skiverband seit, ich meine, letztem Jahr und erreicht mit seinen 34 Jahren einen perfekten, oder einen zumindest sehr erfreulichen, auch für ihn erfreulichen Platz 7. Hat auch gesagt, so gut war ich im Super-G seit
2016 war es, glaube ich.
Weil es einfach schon so lange her ist. Ist, glaube ich, schon 2016 gewesen. Genau, ja. Ansonsten Beppi Ferstl, Andy Sander auf 20 und 21, die sind irgendwie noch nicht so ganz in Form. Vielleicht liegt es einfach daran, dass das Training dieses Jahr nicht so möglich war, wie es die letzten Jahre war. Ansonsten perspektivisch gesehen allerdings dennoch erfreulich, denn Simon Jocher, ein junges Abfahrts- oder Speed-Talent, landet auf Platz 15. Und da schließe ich mich Marco Büchel an, da können wir uns auf jeden Fall freuen, was da in der Zukunft kommt. Und ja, auf jeden Fall mannschaftlich, bei den Speed-Disziplinen sehe ich da bei den Männern auf jeden Fall Potenzial. Solange dann Romet Baumann auch noch gewisse Erfahrungen weitergeben kann, denke ich, kann das ganz gut werden. In der Abfahrt ist er 14. geworden, die war heute Morgen. Da hat der Olympiasieger Matthias Mayer vor Vincent Kriechmeier gewonnen und sozusagen beendet damit die lange Durststrecke der Österreicher und das gleich mit einem Doppelsieg. Das lässt sich auf jeden Fall sehen und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, diesen Klassiker heute Morgen wieder anzuschauen und freue mich auf die, die da noch kommen im nächsten Jahr. Weng, Kitzbühel, Garmisch, hoffen wir mal, dass das alles dementsprechend stattfindet. Aber vorher blicken wir nach Garmisch, aber nicht nur da passiert was im Skispringen, sondern auch die Tour de Ski startet. Diesmal nur mit 3 Stationen. Es beginnt mit Sprint und 10 Kilometer Verfolgung in Val Mystère in der Schweiz. Auch am Neujahrstag, die ersten 3 Tage der Kombi-Weltcup in Otepää fällt ja aus. Ansonsten ist erstmal dann Pause für die Alpinen. Die machen dann weiter mit Slalom in Zagreb bei dem Stadtevent, bevor es dann mit St. Anton Speed Events bei den Frauen losgeht und die Männer ihren legendären Slalom und Riesenslalom in Adelboden haben. Kann ich nur sehr empfehlen. Auf YouTube gibt es noch das Video, wie Henrik Christoffersen im Zielbereich bibbert, das, ich meine, 2018 wäre es gewesen, Marcel Hirscher ihn nicht mehr kriegt, der dann 2 Riesenböcke einbaut im Riesenslalom und trotzdem noch gewinnt. Es ist einfach Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten, Vierschanzentournee hat relativ Freilauf die nächsten Tage.
Ja, und ich ebenso und ich werde die Zeit zwischen den Jahren auf jeden Fall wieder ordentlich nutzen. Mit der Vierschanzentournee, mit der Tour de Ski auf jeden Fall. Neujahrstag, da gibt's nichts Besseres, wirklich, nach Silvester. Da freue ich mich jedes Jahr wieder drauf. Und ja, ich werde mir, glaube ich, gleich auf jeden Fall nochmal die Sprünge von den letzten Sprung von Markus Eisenbichler in Oberstdorf anschauen auf YouTube, weil einfach nur nochmal, um noch mehr Hunger auf die Tournee zu bekommen. Ich freue mich jetzt schon wirklich riesig auf Garmisch.
Dann kannst du dir ja morgen Abend am Silvesterabend so starten, dass er genau Mitternacht landet bei 142 Metern. Das war damals bei, ich weiß nicht mehr, wer es war. Das haben die nämlich beim... wer war es? War es Sven Hannawald? Ich weiß es tatsächlich nicht. Haben sie nämlich beim Neujahrstag 2000 damals in Garmisch auch gemacht. Da ist er im alten Jahrtausend losgefahren und im neuen Jahrtausend
gelandet. Genau, statt dem Feuerwerk gibt es dieses Jahr die 142 Meter von Markus Eisenbichler.
Ist auch umweltfreundlicher und sorgt für
das weniger Krankenhausverletzungen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nach dem Neujahrsspringen in Garmisch wieder. Dann wird wohl den Tag danach die Aufnahme auch bei euch ankommen. Und ja, freut euch auf jeden Fall. Zu jedem Wettkampf werden wir auf jeden Fall dann eine Review machen und am Ende gibt's auch wieder ein Fazit von uns nach der Tournee. Und am Montag blicken wir auch wieder auf die Bundesliga zurück. Wahrscheinlich auch wieder mit einem Gast, oder? Kriegen wir das hin? Wir lassen uns überraschen.
Mal sehen.
Auf jeden Fall.
Kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
Das sowieso, genau.
und euch
folgt
auch.
Uns auf jeden Fall auf Twitter @onthepitch_pod, P-O-D. Da versorgen wir euch auf jeden Fall mit allen Ergebnissen, vor allem im Skispringen. bleibt da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ihr uns da folgt. Und
ist auch ein ganz guter Service, wenn ihr den Wettbewerben nicht live folgen könnt, sondern nur irgendwie schnell mal das Ergebnis braucht. Da sind wir eigentlich immer recht flott dabei und versuchen zumindest beim Biathlon und beim Skispringen da mal aktuell zu bleiben. Ist vielleicht ein ganz guter Service. Ansonsten von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau, alle ich wünsche euch auch.
Und, ja,
das wünsche ich euch auch. Neuen, ja. Und somit gehört das Ciao, letzte tschüss. Wort mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall.
Ja. Das ist immer schön, wenn man sich das letzte Wort selbst gesagt.
Zuweist. Ja, das ich wünsche Wort euch auf jeden Fall eine hervorragende Quali am 31., also morgen, beziehungsweise für euch, doch, für euch auch morgen, in Garmisch und guten Rutsch. Wir hören uns.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.